Sag mal, Britta, wenn du an Caravaggio denkst, was kommt dir da als erstes in den Sinn? Ein Bild? Sein Stil?
Ich habe dich gerade nicht verstanden. Caravär?
Haha.
Nein, nein, ich mache natürlich nur Spaß aufgrund deiner Vorerzählung. Lass uns doch unsere Zuhörerin kurz mitnehmen. Du warst vor kurzem in einer Ausstellung, nicht wahr?
Genau, im Februar war ich in Basel an der Ausstellung Caravaggio und seine Zeit. Ja, und dass ich dorthin gehe, musste ich natürlich zuvor all meinen Freunden erzählen. Aber die Reaktion von ihnen, die war ganz anders, als ich es mir erwartet hatte.
Caravär?
Genau. Das hat mich ein bisschen schockiert. Kennst du das Emoji, das den Schrei von Munch nachahmt?
Ja, klar.
Ja, so ungefähr war meine Reaktion. So ein Rubens oder ein Rembrandt kennt jeder, aber Caravaggio scheinbar nicht.
Ja, und das ändern wir jetzt mit dieser Folge.
Unbedingt. Also das ist mein heutiges Ziel. Lass uns loslegen. Ja, vielleicht noch eine kurze Warnung vorab. Nicht nur seine Malerei ist von Licht und Schatten geprägt, sondern auch sein Leben.
Lass uns nicht gleich schwarz malen. Aber sein Leben war wirklich sehr bewegt. Und ich würde aber trotzdem mehr an einen Regenbogen denken.
Okay, einverstanden.
Kunst und knackig. Der Podcast über Kunst und Kultur mit Saskia Wolf und Britta Kadolski.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute nehmen wir euch mit in eine helle und dunkle Welt zugleich. Licht und Schatten prägen diese Welt, und zwar sowohl die Malerei als auch das Leben des Künstlers. War Caravaggio ein Mörder? War er homosexuell oder bisexuell? Woran ist er gestorben?
Boah, so viele offene Fragen.
Ja, wirklich. Fakt ist, Caravaggio pflegte einen nachlässigen Lebensstil und war schnell reizbar. Er wird innerhalb weniger Jahre berühmt und angelt sich wichtige Förderer. Mit seinem Stil prägt er ganze Künstlergenerationen, bis heute. Wir werden dir aus seinem Leben erzählen und ein paar wichtige Werke vorstellen. Wir sprechen aber auch über seinen Malstil und wir reden über seinen Einfluss auf andere KünstlerInnen, bis hin zur zeitgenössischen Kunst.
Caravaggisten, so heißen übrigens seine Jünger, also die, die ihn nachahmen. Irgendwie ein schöner Begriff, finde ich, aber vielleicht auch nur, weil ich den Stil von Caravaggio so mag.
Hui, das darf aber jetzt der Bernini nicht wissen.
Nein, nein, pst, bitte nicht verraten. Aber es ist tatsächlich so. Also Bernini und Caravaggio sind meine Lieblinge. Die setze ich eigentlich ganz oben auf den Sockel. Wie sieht es bei dir aus? Yves Klein steht natürlich auf deinem Sockel, aber magst du Caravaggio?
Ja, ich mag seine Bilder schon. Und mein Sockel ist so groß, da finden einige Künstler und vor allem noch ein paar Künstlerinnen Platz.
Auf jeden Fall auch Künstlerinnen.
Und spannend an Caravaggio finde ich, dass er bis heute das Bild des verruchten Künstlers nicht los wird. Also das dürfte teilweise natürlich auch selbst verschuldet sein. Und im Gegensatz zu Raphael, der mit Hilfe von Vasaria bis heute so sehr in den Himmel gehoben wird, müssen wir Caravaggio heute vielleicht noch ein bisschen aus dem Dreck ziehen. Gut, das mit dem Vorwurf des Mordes ist auch nicht so ganz ohne, ne?
Ja, also beschönigen wollen wir ja auch nicht. Aber so schlimm wird es dann hoffentlich nicht. Aber dazu beitragen, dass er etwas bekannter wird, das wäre sicherlich ein schönes Ziel.
Ja. Saskia, du hast dich mit Caravaggios Leben beschäftigt. Aber bevor du hier mehr erzählst, eine Frage. Ist Caravaggio eigentlich ein Künstlername?
Ja, unter dem Namen Caravaggio kennen wir ihn heute. Aber eigentlich heißt er Michelangelo Merisi. Wie kommt er nun zu dem Namen? Es ist wie bei Leonardo da Vinci, der aus der Stadt Vinci kam, oder Raphael da Urbino, eben aus Urbino. Die Familie von Michelangelo hatte sich in Caravaggio niedergelassen, ein Lehnsgut der Sforza. Ja, und geboren wurde er eigentlich in Mailand im Jahr 1571. Kurz nach seiner Geburt bricht die Pest aus und seine Eltern flüchten aufs Land. Sowohl sein Vater als auch sein Großvater fallen der Pest zum Opfer.
Oh je. Aber er kehrt nicht wieder nach Mailand zurück?
Doch er kehrt mit 13 Jahren wieder zurück und arbeitet in einer Mailänder Werkstatt. Sein Lehrer ist Simone Petrazzano, ein Schüler von Tizian. Ja, und er reist dann auch in die Lombardei sowie nach Venetien und sieht dort Werke von Tizian, von Giorgione und von Bassano.
Ah, ja. Bassano ist ja ein gefeierter Porträtmaler in Venedig zu dieser Zeit. Und welchen Einfluss hat er auf den jungen Caravaggio?
Ja, die Malerei befindet sich zu dieser Zeit tatsächlich in einem Wandel. Maler wie Bassano rücken vermehrt eigentlich die Realität und die getreue Abbildung der Natur in den Vordergrund. Also nicht mehr das Romantische oder das Heldenhafte. Bassano malt sehr realistische Porträts, zum Beispiel einen schielenden Alten. Das Gesicht ist eingefallen, der Blick streng.
Und Caravaggio malt auch sehr realistisch. Ne? Mhm. Und er entwickelt dann so seinen eigenen Stil. Er fügt aber auch noch Licht- und Schatteneffekte hinzu und perfektioniert diesen Stil dann auch. Sag mal, stimmt es, dass er sogar Prostituierte als Modelle verwendet hat?
Ja, das wurde tatsächlich nachgewiesen. Eine kleine Anekdote dazu. 1606 wird das Gemälde Tod der Jungfrau von seinem Auftraggeber, einem Juristen, abgelehnt, da das Gerücht aufkam, dass er eine ertrunkene Kurtisane als Modell für die heilige Jungfrau genommen hat. Skandal.
Ja, Skandal, das kann ich mir gut vorstellen. Wie schockierend das damals gewesen sein muss. Also zumindest mal offiziell für die katholische Kirche. Dass es durchaus zur damaligen Lebensrealität gehörte, das wollte natürlich noch keiner zugeben. Aber kehren wir nochmal zurück zu Caravaggios Jugend.
Mit 21 Jahren kommt er nach Rom. Und zuerst kann er sich gerade mal so knapp über Wasser halten, sich sein Essen leisten, wird dann aber innerhalb von 3 Jahren berühmt. Und einige Jahre steht er beispielsweise unter dem Schutz des Fürstenhauses Colonna. In seiner Zeit in Rom entstehen 2 berühmte Gemälde, das Schild mit dem Kopf der Medusa und das Bild von Judith und Holofernes. Ich bekomme ja eigentlich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich den Medusenkopf im Original anschaue. Geht's dir auch so?
Ja, das ist wirklich ein echt gruseliges Bild. Es soll ja Leute in den Uffizien in Florenz, da hängt es ja, gegeben haben, die vor Angst dann gehen mussten.
Ja, krass.
Die Geschichte von Medusa und ihrem Blick, der Leute zu Stein verwandelt, ist ja auch echt gruselig. In einer wirklich realistischen Malerei porträtiert Caravaggio diesen schlangenbesetzten Kopf der Medusa auf einem gewölbten Rundschild. Und Caravaggio hält diesen Moment, also diese Sekunde fest, nachdem ihr Perseus durch eine List das Haupt abschlägt. Das Blut spritzt kräftig gegen den Boden, Medusas Mund ist zu einem Aufschrei geöffnet, die Augen starren entsetzt. Caravaggio ist es wirklich gelungen, diesen winzigen Moment zwischen Leben und Tod festzuhalten. Also die Schlangen auf der Oberseite des Kopfes sind noch irgendwie wild und lebendig und winden sich. Aber die untersten Schlangen, die sind schon leblos. Ihre helle Unterseite verweist auf den Körper, der nicht mehr da ist. Medusa.
Oh ja, da ist sehr viel Blut. Wie auch bei Judith und Holofernes.
Auch da spritzt ein roter Strahl Blut aus dem Hals des Opfers. Also wirklich martialisch.
Boah.
Judith scheint mühelos, den Kopf mit einem Schwert abzutrennen. Bisschen angeekelt schaut sie schon aus. Der rote Vorhang in dem Bild, in der linkeren oberen Bildecke, nimmt das Rot des Blutes auch nochmal auf. Die biblische Geschichte des assyrischen Heeresführers Holofernes, den die hübsche Judith umbringt, um das Volk der Israeliten zu retten, wird von einigen Künstlerinnen gemalt. So ja auch später von Artemisia Gentileschi, der berühmten Künstlerin aus dem Barock. Aber zurück zur Gewalt und natürlich zu Caravaggio und dem möglichen Mord, den er begangen haben soll.
Ja, ab 1603 kommt es vermehrt zu Auseinandersetzungen. Eine mit tödlichen Folgen. Caravaggio wird mehrmals angeklagt, verhaftet und sogar ins Gefängnis gesteckt. Aber dank seiner guten Beziehungen wird er eigentlich immer wieder freigelassen. 1606 kommt es aber zu einer Auseinandersetzung in Rom und dabei wird eine Person tödlich im Affekt verletzt. Caravaggio flüchtet nach Neapel, gerät aber erneut in Konflikte und flüchtet dann weiter nach Malta.
Und in Malta malt er sogar. Und er wird auch in den Malteserorden aufgenommen, nicht wahr?
Ja, aber sehr, sehr kurz. Also im Juli 1608 wird er im Orden aufgenommen, aber bereits im Dezember wieder, also im Dezember desselben Jahres wieder ausgeschlossen.
Ui, warum das denn?
Ja, er landet nach einer Rauferei im Gefängnis und von dort kann er aber fliehen. Ich denke, er hat Malta in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verlassen. Wir finden dann seine Spuren im Jahr 1609 in Sizilien wieder.
Ah, und dann kommt auch sein tragisches Ende, oder?
Ja, sein Ende ist tatsächlich tragisch und es gibt auch mehrere Versionen, wie er gestorben sein soll. Also Fakt ist, er befindet sich auf der Rückreise nach Rom. Der Papst will ihn begnadigen. Die eine Version geht nun so. Er wird gezwungen, seine Felucke zu verlassen und muss zu Fuß nach Rom gehen. Er stirbt auf dem Weg, sei es aus Erschöpfung oder an einer Erkrankung. Ja, und dann gibt es noch die Version, die behauptet, er sei ermordet worden auf dem Weg zurück nach Rom. Denn scheinbar hat man ihn leblos in einer Gasse gefunden.
Ah, das sind ja wirklich wilde Geschichten, die sich da um sein Ende ranken. Eigentlich so dramatisch wie seine Bilder. Und er wurde nur 39 Jahre alt. Er war einfach ein umtriebiger Rebell und so passen seine Kunst und sein Leben ja auch wirklich gut zusammen.
Total.
Lass uns doch nochmal auf seinen Stil eingehen. Er ist ja bekannt für seine Hell-Dunkel-Malerei, Chiaroscuro genannt. Und besonders fasziniert mich das Werk des ungläubigen Thomas. Der tastet sich da nicht vorsichtig oder gar respektvoll an Jesus' Körper und an seine Seitenwunde ran. Nee, der bohrt seinen Finger so richtig respektlos in das Fleisch, in diese Wunde hinein, sodass es mich heute beim Anschauen des Bildes schon auch wieder ein bisschen gruselt.
Ja, mich auch. Also das ist ganz krass, das Bild. Ja, und es läuft mir wirklich so ein Schauer über den Rücken, wenn ich da mit dem Finger in die Wunde folge. Aber auch das Bild Omnia Vincit Amor finde ich faszinierend. Eigentlich vor allem wegen seiner Doppeldeutigkeit.
Ah, das ist das Bild von dem Jüngling, der nackt und in spielerischer, aber auch so ein bisschen erotischer Geste vor Musikinstrumenten im Zirkel und einem Teil der Rüstung steht. Es hat etwas Unbeschwertes, wie er so uns BetrachterInnen anschaut, aber auch was Verführerisches. Wegen dieser reizenden und erotisierenden Knaben, die Caravaggio öfter mal gemalt hat, wird in der Kunstgeschichte heute schon auch überlegt, ob Caravaggio homosexuell oder bisexuell war.
Ja, und die Flügel.
Ah ja, er malt die Flügel so großartig und so naturalistisch.
Mhm.
Sie wirken nicht wie Fremdkörper. Also er malt diese religiösen Figuren ja wie normale Menschen aus dem Volk. Und dann malt er die Flügel hinter diesen Jungen auch so realistisch, also wie bei einem Adler. Und als BetrachterIn wirkt das aber alles wie aus einem Guss, also so, als ob alles realistisch wäre.
Ja, wirklich beeindruckend. Ja, und was sagt das Bild denn jetzt genau aus? Besiegt die Liebe alles oder siegt Amor über alles? Also wer besiegt denn nun wen oder was? Das Bildthema wurde danach auch von mehreren Künstlern kopiert. Caravaggio hat ja ganze Künstlergenerationen beeinflusst.
Ja, verrückterweise bis in die heutige Zeit. Mir war das lange Zeit gar nicht so klar. Mitte des 20. Jahrhunderts wird er quasi wiederentdeckt. Und insbesondere von den Fotografinnen. Und als Beispiel möchte ich hier Cindy Sherman nennen. Die US-Amerikanerin zählt ja zu den bedeutendsten und international erfolgreichsten KünstlerInnen der Gegenwart. In ihren Fotografien inszeniert sie sich selbst in vielfältigen Rollen. Und damit stellt sie spielerisch, aber auch kritisch immer Schönheitsideale und auch Stereotypen in Frage. Und sie greift auch Zitate der Kunstgeschichte auf. Und in dieser Reihe der historischen Porträts, da stellt sie zum Beispiel den kranken Bacchus nach.
Ja, das Bild zeigt ja den Gott des Weines, eben Bacchus oder griechisch Dionysos, dar. Er soll die Gesichtszüge von Caravaggio selbst haben.
Genau, da hat er sich als Selbstporträt quasi dargestellt. Und aber durch seine hellen Lippen sieht er ganz krank aus. Sein Kopf ist mit Weinlaub bedeckt und in den Händen hält er eine Dolde mit Weintrauben, die er fast zu zerquetschen scheint. Und Cindy Sherman nimmt diese Rolle und die Pose und den Ausdruck von der Vorlage von Caravaggio an. Also sie übernimmt die Rolle eines Mannes, eines Gottes gar. Saskia, was fasziniert dich persönlich eigentlich so an Caravaggio?
Caravaggio und Bernini faszinieren mich eigentlich aus demselben Grund. Das ist vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so klar ersichtlich. Ich versuche es mal zu erklären. Beide revolutionieren die Kunst in ihrer Zeit. Beide inspirieren ihre Zeitgenossen und auch viele Künstlergenerationen danach. Ja, und beide machen dies auf dieselbe Weise. Sie setzen auf Emotionen und auf Drama. Sie setzen den Fokus auch auf den Höhepunkt des Geschehens. Als Betrachterin werde ich eigentlich so richtig emotional mitgerissen. Ich schaue ein Werk an und plötzlich fühle ich Schrecken oder Trauer, sogar Wut, Verzückung. Also eigentlich kann die ganze Palette an Gefühlen in mir hochkommen. Das ist eigentlich das, was wir heute täglich mit Emojis ausdrücken. Und Caravaggio und Bernini übermittelten dies in ihren Kunstwerken.
Mhm, ja. Ich bin ja eher in der Moderne und der zeitgenössischen Kunst zu Hause. Also das Neue und Innovative und das Avantgardistische. Die Kunst wurde gerade im 20. Jahrhundert quasi andauernd neu erfunden. Aber ich finde es auch immer wieder total faszinierend, wie einige der alten Meister bis heute die Kunstschaffenden inspirieren können. Auch weil sie schon damals zu ihrer Zeit so avantgardistisch waren. So wie Caravaggio auch. Und dass er sich löste von diesen allzu erhöhten Darstellungen von religiösen und auch mythologischen Themen, das finde ich grandios.
Das ist doch ein schöner Gedanke zum Abschluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Seid ihr neugierig geworden und möchtet ihr mehr über Caravaggio und seinen Stil erfahren? Alle Angaben dazu in den Shownotes. Gibt es ein Werk von ihm, das dich besonders fasziniert? Wir sind gespannt auf deine Antwort und freuen uns über ein kurzes Feedback.
Saskia, wo kann man denn Werke von ihm sehen?
In der Galleria Borghese in Rom gibt es ein paar Werke von ihm, aber ich würde unbedingt einen Städtetrip nach Malta empfehlen.
Ah, und wo muss ich hingehen in Malta?
In die Johanneskathedrale in Valletta, genauer gesagt ins Oratorium der Kirche. Hier sehen wir beispielsweise die Enthauptung des heiligen Johannes des Täufers oder auch den heiligen Hieronymus. Zwei wahnsinnig faszinierende Werke von ihm.
Ja, die Enthauptung ist wirklich sehr dramatisch dargestellt. Und er signiert das Bild im Blut von Jesus. Und was hat dir an der Kirche sonst noch gefallen?
Ja, die gesamte Kirche ist absolut sehenswert. Sie ist im opulenten Stil des Barock gebaut, mit ganz viel Gold und Marmor natürlich. Und der Orden der Malteser hat definitiv nicht gespart. Sehr kunstvoll geschnitzt ist zum Beispiel die Kanzel. Aber auch die Figurengruppe in der Apsis mit der Taufe von Christi ist wunderschön.
Und hast du noch einen Tipp?
Ja, unbedingt vor 10 Uhr in die Kirche reingehen, denn sonst kommen die ganzen Kreuzfahrtschiffgruppen. Und ja, es ist übrigens linksverkehr dort. Ja. Nein, aber im Ernst, Valletta ist einfach eine reizende Stadt. Und ein Must-See sind auch die antiken Tempelanlagen. Dort kann man nämlich neolithische Megalithen sehen, also große alte Steine. Und die gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Ah, okay. In Malta war ich noch nie. Bisher habe ich Malta auch immer nur mit den Wörtern Steueroase oder Englischkurse verbunden. Aber ich sehe schon, es ist auch ein Kunstbesuch wert.
Absolut.
Wart ihr denn schon mal da? Ich finde, das war wirklich wieder eine tolle Folge mit dir, Saskia.
Ja, Tito.
Und nun aber noch ein knackiges Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, sag mal, ciao.